Philipp Hopf ist Finanzexperte auf dem Gebiet von Kryptowährungen und hat sich insbesondere auf Bitcoin spezialisiert. Zusammen mit Kieraj Hosseinpour, kurz Hoss, betreibt er das auf Spotify sehr erfolgreiche Podcast-Format Hoss und Hopf. Mit uns spricht er heute unter anderem über mediale Zensur und Kryptowährungen. Ich grüße Sie, Herr Hopf, und überfalle Sie gleich mit einer ersten Frage. Zweiteilig, Ihr Podcast Hoss und Hopf ist selbst nicht auf TikTok vertreten. Es gibt dort aber mehrere Fankanäle, die ihre Inhalte verbreiten. Einer dieser Kanäle wurde kürzlich von TikTok wegen der Verbreitung von Desinformation gesperrt. Rechnen Sie A damit, dass auch Ihr Podcast bald zensiert wird? Und B, was können Sie uns denn zur Desinformation sagen?
Zuerst mal danke, dass ich hier eingeladen wurde. Ist mein erstes Mal auf eins. Vielleicht kurz zur Situation. Also ich leite ein Analysehaus, nicht nur im Kryptobereich. Wir haben eigentlich die größte Marktauswahl in Deutschland. Es sind 182 unterschiedlichste Assets. Krypto ist ein Teil davon. Da gehören aber Rohstoffe, Edelmetalle, Aktien, alles im Endeffekt dazu. Alles, was quasi einen Puls hat oder sich bewegt, wird von uns analysiert. Zu Ihrer ersten Frage. Thema TikTok, da wurden ja in einigen Printmedien immer wieder die Aussagen getroffen, wir wurden zensiert. Das ist per se falsch. Hier wurden auch schon einige Korrekturen erwirkt. Wir wurden nicht zensiert. Wir haben keinen TikTok-Kanal. Wir hatten auch noch nie einen. Es gibt circa 50 unterschiedliche Fankanäle, von denen wurden 1 bis 2 aktuell runtergenommen oder zensiert, gelöscht, wie auch immer man es nennen möchte. Und dazu wurden aber keine genauen Angaben gemacht. Also es wurde nicht gesagt, bei diesem Video ist das zu beanstanden, deswegen sperren wir den Kanal, sondern es wurde der Kanal gesperrt und dann wurde einfach danach gesagt, das war wegen Verschwörungserzählungen oder Falschbehauptungen, ohne genaue Angaben zu machen. Da sind wir auch, beziehungsweise nicht wir, sondern teilweise die Kanalbetreiber, die auf uns zugekommen sind, auf juristischem Wege dabei, die Kanäle wiederherzustellen.
Nehmen Sie denn grundsätzlich eine vermehrte Zensur in den sozialen Medien wahr, Herr Hopf?
Schauen Sie, in unserem Fall, um auf den zweiten Teil Ihrer ersten Frage einzugehen, in unserem Fall ist es ja nicht so gewesen, denn für uns sind die Plattformen YouTube und Spotify wichtig. Da liegen wir mehr oder weniger in Deutschland auf dem ersten Platz, oder ersten und zweiten Platz. Das wechselt sich teilweise ab, oben an der Spitze. Und da wurde ganz klar von den Pressesprechern der jeweiligen Plattformen gesagt, dass wir in keinster Weise gegen die internen Regeln dieser Plattformen verstoßen und deswegen es auch keinen Grund gibt, uns dort zu löschen oder zu striken oder abzumahnen. Deswegen sind wir da aktuell guter Dinge, dass es genauso weiterläuft wie bisher, nur eben, dass wir jetzt deutlich mehr Aufmerksamkeit haben, weil sich die Printmedien entschieden haben, uns mit einer gigantischen Werbekampagne zu unterstützen. Nehme ich grundsätzlich mehr Zensur war. Ich glaube, dass der sogenannte DSA, der Digital Service Act, der jetzt in Kraft getreten ist, der ja, um es ganz simpel zu erläutern, unliebsame Meinungen, die gegen das offiziell herausgegebene Narrativ verstoßen, zensieren lässt, ist auf jeden Fall die Möglichkeit für Zensur sehr viel größer. Ich stelle fest, dass diese Möglichkeit von TikTok am ehesten ausgeschöpft wird. TikTok hat ja einen chinesischen Hintergrund, für die ist das also quasi Tagesgeschäft. Wenn wir mal hören, dass etwas zensiert wird von anderen Kanälen, Inhalte, die uns betreffen, dann ist es eigentlich immer TikTok. Instagram, YouTube oder sonstige Plattformen ist mir bisher noch nicht bekannt geworden.
Herr Hopf, lassen Sie uns mal ein bisschen über Kryptowährungen sprechen. Sie gelten als ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Kritiker wiederum sehen diese aufgrund der hohen Kursschwankungen skeptisch. Ist es in diesem Jahr 2024 noch sinnvoll, etwa in Bitcoin zu investieren, auch angesichts des derzeitigen Höchststandes?
Also es gibt ja die alte Kaufmannslehre, im Einkauf liegt der Gewinn. Und das ist natürlich bei allen Assetklassen so, völlig egal, ob die jetzt sehr volatil, also mit hoher Schwankungsbreite sind oder nicht. Grundsätzlich wäre ich vorsichtig, etwas an seinem Allzeithoch zu kaufen. Ganz unabhängig, um was es geht. weil es einfach bedeutet, dass es von seinem Tiefstand schon sehr weit gelaufen ist. Das ist auch aktuell bei Bitcoin der Fall. Ich denke, der Vorteil eines volatilen Assets, also eines, das sehr aggressiv schwankungsstark läuft, ist, dass es natürlich nicht nur nach oben, sondern auch wieder nach unten gehen wird. Und wir erwarten auch in diesem Jahr noch weitere 30-40%, also 30-40% Korrekturen in dieser laufenden Aufwärtsbewegung, die wir auch noch nicht zu Ende sehen. Und diese Korrekturen sollte ich nutzen. Also ähnlich wie dem grundsätzlichen Folgen von erfolgreichen Investoren, wenn die Masse gierig ist, das ist sie aktuell, deswegen ist der Kurs oben, sollte man selbst vorsichtig sein. Und wenn die Masse ängstlich ist, wie der alte Spruch von Rothschild auch schon heißt, wenn das Blut auf der Straße liegt, solltest du kaufen. Das haben wir aktuell nicht. Gerade haben wir das Gegenteil. Also würde ich jetzt eher zurückhaltend sein und warten, bis das nächste Mal die Angst wieder herrscht, weil es wieder starke Abverkäufe gab, und mich dann selbst in den Markt einkaufen.
Gerade bei oppositionellen Hauptz gilt Bitcoin als beliebt, da die Ausgabe ohne Einflussnahme der Zentralbanken erfolgen soll. Ist dies tatsächlich so?
Es ist durchaus so, dass es ein dezentrales System ist, das nicht beherrscht wird, beispielsweise von den Geldschwemmen der Zentralbanken. Jetzt muss man einfach sagen, wenn ich viel von egal was habe, ja, wenn es ein deflationäres Gut gibt oder ein limitiertes, wo die Gesamtzahl bekannt ist und ich besitze viel davon, dann habe ich immer eine größere Machtstellung. Ich denke, das versteht sich von selbst. Jedoch ist es eben nicht so, dass ich beliebig, wie jede Fiat-Währung heutzutage, die ins ad absurdum inflationiert werden kann, wie wir es jetzt gerade bei der Geldmengenausweitung M2 in den USA beispielsweise sehen, das ist also wirklich unvorstellbar. Man kann das Menschen gar nicht bildlich klar machen, wie sehr die Geldmenge gerade aktuell ausgeweitet wird. Das geht schon ins Parabolische rein. Also wird interessant, wie lange sich das noch fortführen lässt. Wohlgemerkt, es lässt sich schon viele Jahre fortführen. Seit 15 Jahren wird quasi jeden Tag gesagt, der Euro geht runter und alles wird in der Hyperinflation verschwinden. Das ist noch nicht so, aber die Geldmengenentwertung ist definitiv für uns alle spürbar. Da müssen wir nur in den Supermarkt reingehen, an die Tankstelle gehen oder wir sehen überall, dass die Geldmenge immer weniger wert ist in der Kaufkraft gemessen. So, und beim Bitcoin kann man natürlich sagen, klar, wenn jetzt so große Konglomerate wie BlackRock, Vanguard, State Street, die großen Vermögensverwalter der Welt, aktuell massiv teilweise über $1 Milliarde in Bitcoin investieren, dass die dann dadurch insgesamt natürlich einen höheren Einfluss haben auf eine Preisgestaltung, weil wenn sie beispielsweise auf einmal 10 Milliarden in den Markt werfen würden, dann würde das eben den Marktkräften unterliegen. Und wenn ich natürlich viel Supply bringe und aktuell nicht so viele Leute kaufen, dann fällt der Preis. Ob das jetzt wirkliche Manipulation ist per se, ich denke, das sind die Marktgesetze. Ja. Wenn mehr verkauft wird, als gekauft wird, fällt der Preis und vice versa steigt er.
Als revolutionär bei Bitcoin gilt die sogenannte Blockchain-Technologie, durch die Zahlungen sich angeblich nicht zurückverfolgen lassen. Bitcoin bietet damit einen sicheren Hafen vor dem Überwachungsstaat. Können Sie das bestätigen oder müssen Sie dennoch zur Vorsicht mahnen?
Also da muss man vielleicht grundsätzlich mal unterscheiden. Das Argument, das von staatlicher Seite immer wieder hervorgebracht wird, dass beispielsweise Kryptowährungen bekämpft werden müssen, weil sie unterstützen den Terrorismus oder Drogenhandel, was ja das gleiche Argument war, warum man den 500-Euro-Schein abgeschafft hat. Ich will bezweifeln, dass in Großbritannien, wo es nur noch den 50-Pfund-Schein gibt, kein Kokain mehr konsumiert wird in London. Ich glaube, da gehen mehrere Tonnen jeden Tag durch den Urin wieder in die Themse rein. Und das, obwohl wir nur kleine Nominalscheine in Pfund Sterling haben. Deswegen halte ich das für ausgemachten Blödsinn. Aber grundsätzlich einmal vielleicht zu der Behauptung, dass das alles anonym wäre. Das ist per se so nicht richtig, weil auf der Blockchain wird jede einzelne Bewegung, also eine Transferbewegung von Account oder Wallet A zu B, immer festgehalten. Das ist quasi eine niemals enden wollende Datenspeicherkrake, die jetzt aber nicht unbedingt von einer Entität ausgelenkt wird, sondern sie ist einfach nur, sie nimmt die Daten auf, diese Daten sind einfach da. Deswegen zu denken, man könnte heutzutage, natürlich gibt es Wege, das Ganze anonym zu machen, ja, indem einfach Konten oder nur Konten mit Nummern hinterlegt sind und nicht mit Namen. Aber wenn ich heute beispielsweise in Deutschland bei einer deutschen Börse, ich habe meine Coins ganz normal bei einer deutschen Börse alles vollkommen transparent angegeben. Wenn ich dort Transaktionen tätige, dann weiß der Staat darüber oder im Nachhinein die Nachweismöglichkeiten sind besser als bei allem anderen. Also da ist jedes Bargeldgeschäft viel undurchsichtiger, als wenn ich eine Transaktion auf der Blockchain vornehme.
Das ist interessant. Und eine letzte Frage gestatten Sie uns bitte noch. Spielen Sie mal ein bisschen Orakel. Ich weiß, wie schwer das ist, Herr Hopf, aber schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Wo sehen Sie den Bitcoin in 2-3 Jahren?
2-3 Jahre würde ich nicht in die Zukunft schauen, ganz ehrlich, weil ich nicht weiß, ob wir in 2-3 Jahren überhaupt noch existieren. Wenn ich mir aktuell gerade anschaue, wie sich Teile der Politik dafür begeistern können, weitere Waffensysteme in die Ukraine zu liefern oder grundsätzlich Konflikte weiter anzuheizen, dann ganz ehrlich weiß ich nicht, was wir in 3 Jahren noch machen. Und ich wünsche mir, ich bin selbst erst vor kurzem Vater geworden, dass wir in 2-3 Jahren noch da sind. Deswegen so weit würde ich nicht blicken. Aber sagen wir einfach mal, wenn Sie mir die Frage stellen würden, wie weit kommen wir in diesem Zyklus? Der Kryptomarkt ist ein sehr zyklischer Markt. Er hat immer wiederkehrende Zyklen von Bullen- und Bärenbewegungen oder wie die alten Begriffe an der Börse, Hossen und Bessen. Und ich gehe davon aus, dass aktuell sogar eine Sondersituation in diesem aktuellen Zyklus herrscht. Und zwar, dass wir eben institutionelles Geld haben und dadurch, dass wir so eine immense Geldmengenausweitung haben, es wabern quasi Trillionen auf der Welt herum und die wollen investiert werden. Und sollten große Vermögensverwalter, die sehr, sehr allmächtig sind, BlackRock hält über 80% Anteile an allen S&P 500 Unternehmen der Vereinigten Staaten und hält damit quasi die US-Wirtschaft in ihren Händen, zu großen Teilen, sollten die zunehmend verängstigt werden, dass das Geld in immer schnellerem Maße entwertet wird und sie sehen ihr Heil dann nur noch in einer Investition, in einem Asset, das sehr limitiert ist, ergo Bitcoin, dann werden dort Geldschwemmen reinkommen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Dann ist 1 Milliarde am Tag irgendwann nichts mehr. Dann kann es sein, da kommen 10 Milliarden am Tag rein. Und dann ist es möglich, dass wir hier exponentiell weiter steigen können. Wenn Sie mich fragen, wo werden wir ungefähr sein am Ende dieses Zyklus? Ich sehe uns in einem Bereich zwischen 120 und 240.000 Dollar pro Bitcoin.
Das sind ja gute Prognosen für den Bitcoin. Herr Hopf, ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für die interessanten Informationen. Ihnen weiterhin viel Spaß in Ihrer Rolle als junger Vater, in der Hoffnung, dass alles gut geht. Bis zum nächsten Mal.
Danke sehr.